im Pferdebereich so wirklich juristisch zu sein bei solchen Dingen. Bin ich selbst auch nicht und empfehle ich auch nicht.
Ja klar. Und dann wird auf die wichtigen Dinge vergessen.
Was ist denn wichtig, Denzer, und warum glaubst du, dass du mehr juristische Ahnung als die Frau Doktor hast?
Na, kennst du eine Mitreitvereinbarung, wo eine Leckerlipflicht für das Pferd festgeschrieben ist? An sowas denkt wieder keiner.
Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Welchis.
Nina Ollinger, grüß Gott.
Ja, grüße Frau Dr. Ollinger. Schön, dass Sie wieder auf Trab sind und mit einem Thema, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Aber es hat sich natürlich die Situation wirtschaftlich verschlechtert. Alles ist teurer geworden, vom Futter übers Tierarzt, Einstellgebühr. Und die Zeit ist auch noch knapp. Also was liegt näher, als sich vielleicht einen Mitreiter oder eine Mitreiterin zu suchen? Da tun sich aber sehr, sehr viele Fragen auf. Auch wenn die Chemie passt, sollte man wahrscheinlich einen Mietreitvertrag aufsetzen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also als Anwalt kann ich grundsätzlich nicht viel anderes sagen als ja. Natürlich ist ein Vertrag immer dazu da, einfach die Positionen zu klären. Und das ist halt auch bei der Mitreiterschaft nicht schlecht, weil oftmals wird davon ausgegangen, wir machen einen Mitreitervertrag, dann ist eh für alle Seiten klar, was wir vereinbaren wollen. Dem ist nicht so, jeder versteht ein bisschen was anderes darunter oder jeder hat andere Vorstellungen, wie eine Mitreiterschaft ablaufen soll, wer was tun soll. Und eine Vereinbarung, mag sie auch noch so einfach sein, ist zumindest ein Stück Papier, wo man wechselseitig die Gedanken niederschreibt und dann einfach nicht diskutieren muss, wenn es Details geht, sondern man hat sich vorher schon damit auseinandergesetzt.
Mhm. Das heißt also, das macht durchaus auch Sinn, wenn man jetzt gar kein Geld vereinbart, nur damit man sozusagen weiß, welche Erwartungen man an den anderen hat, oder?
Genau so ist es. Also unabhängig, ob Geld oder nicht, einfach über dieses Dokument die Dinge auszukommunizieren, die einfach relevant sind. Das mögen genug Leute auch ohne Papier schaffen. Mit Papier ist es einfach hilfreich, vor allen Dingen steht es dann irgendwo und dann kann man schwer sagen, das haben wir uns anders ausgemacht, sondern es ist dann auch wirklich festgehalten, wo man auch vielleicht später mal reinschauen kann, wenn dann die Chemie nicht mehr ganz stimmt oder es heute passiert.
Ja, und meistens steht da eine Mitreitgebühr gegenüber, aber könnte man zum Beispiel auch Arbeitskraft, also sprich Stallmitarbeit oder das auch als Bedingung oder so sehen, als Entgelt?
Ja, wird auch bisweilen gemacht, vor allem wenn der Eigentümer halt weniger Zeit hat oder es ist halt zu füttern oder was auch immer zu machen. Es geht ja auch um die Pflege im Rahmen der Mitreiterschaft, dass man das Pferd ja auch pflegt, man putzt und so weiter. Also es kommen ja viele Dinge dazu, da man bewegt. Also auch wenn das Pferd jetzt zum Beispiel irgendeine Krankheit hat, lahm ist oder spazieren geführt werden muss, kann man sich ja auch überlegen, ob man den Mitreiter da in die Pflicht nimmt. Natürlich ist irgendwann einmal die Frage, die man sich stellen sollte, ist jetzt der Mitreiter derjenige, der bezahlt, weil er das Pferd nutzt, oder wenn man ihm auch andere Dinge überträgt, um die er sich kümmert, ist er dann jemand, der vom Eigentümer was kriegt, dann sind wir in der Nähe beritt. Das ist ja bei der Mitreiterschaft dann doch etwas weiter weg. Aber dann vielleicht, wenn er auch Pflichten übernimmt oder auch da ist, wenn das Tier krank ist und spazieren führt, nicht notwendigerweise dann halt zwingend reiten muss, stellt sich halt dann schon die Frage, ob es dann eben irgendwann unentgeltlich ist, weil man sich halt wechselseitig hilft. Davon abzugrenzen ist natürlich, wenn man sich ein Pferd teilt, nicht, dann haben wir aber ein anderes Thema, weil dann gehört das Pferd ja auch zwei Personen.
Also bleiben wir mal bei dem Mitreitvertrag. Das ist aber auch interessant, was Sie angesprochen haben. Kann das sozusagen nach hinten losgehen, wenn ich da zu viel meinem Mitreiter oder Mitreiterin vorschreibe, dass die dann irgendwann sagt, ciao, du hast das ja auch da festgeschrieben und dafür Geld verlangt?
Naja, grundsätzlich, wenn man festhält, wer was macht und eine Mitreitergebühr veranschlagt, das heißt, dass der Mitreiter bezahlt, tut man sich, wenn man es eben schriftlich hat und auch gut festhält, tut man sich dann schon schwer im Nachhinein zu sagen, na, eigentlich kriege ich ja Geld. Ich hätte es nur eher in die Überlegung hineingenommen, dass man sich eben überlegt, was will man alles vom Mitreiter, und genau da sind wir wieder beim Kern bei der ersten Frage, dass man das halt auch festhält, weil entweder bleibe ich halt da als Mitreiter, wenn das Pferd lahm ist und führe es auch, oder ich bin halt weg, weil ich ein Reitpferd miete. Und das ist dann eher die Grundüberlegung, und da gleich, also ob ich Mitreitvertrag oder Pferdemietvertrag obendrauf schreibe, ist dem Juristen eigentlich herzlich egal. Die Frage ist, was ist gewünscht und was ist vereinbart, und das sollte man sich überlegen. Davon abhängig halt auch überlegen, wer zahlt jetzt wem.
Ja, wenn wir vielleicht nochmal auf die Metaebene gehen, also der Mietreitvertrag, was vereinfacht gesagt bringt der dem Pferdebesitzer und andererseits aber auch der Mitreiterin oder dem Mitreiterin, womit sichert der sich damit ab?
Naja, also Vertrag, so wie eben wir schon herausgearbeitet haben, sichert halt beide ab, dass sie wissen, was sie tun müssen. Und eben auch, wenn es eben entgeltliche Leistungen wären, dass man halt im Vorfeld festlegt, wie bewertet man das. Wenn man jetzt nichts sagt und man mietet ein Pferd und man macht sich nichts aus und es kommt dann zum Streit, dann macht der Jurist immer das, was er am besten kann und sagt, naja, was ist denn angemessen? Und das weiß halt dann niemand nicht, dann streitet man darüber, was angemessen ist. Also durch diese wechselseitige Festlegung der Rechten und Pflichten sichere ich mich einfach ab, dass niemand mehr erwartet, als vereinbart ist. Auch der Mitreiter nicht, dass er nicht mehr erwartet, mit dem Pferd tun zu dürfen, als ich im Vorfeld ihm zugestehe.
Wie schaut es eigentlich aus, wenn man mit vielleicht jungen Mädchen oder Buben einen Vertrag macht, die noch nicht mal geschäftsfähig sind? Das geht ja grundsätzlich nicht, dann macht man es ja wahrscheinlich mit den Eltern. Aber geht man da als Pferdebesitzerin ein besonderes Risiko ein? Oder was muss man da besonders rechtlich beachten, wenn man einen Mitreiter oder Mitreiterin hat, die noch nicht geschäftsfähig wäre selbst?
Ja, also so wie Sie es angeführt haben, also ich empfehle dringend, gerade wenn das derjenige minderjährig ist, das unbedingt mit den Eltern auch zu klären und auch die Unterschrift der Eltern einzuholen. Ich empfehle das auch, wenn der Mitreiter 16 ist, weil es ist zwar erwachsen, aber halt trotzdem nicht voll geschäftsfähig, dass man das mit den Eltern klärt. Also eine erhöhte Haftung, nur weil es ein Kind ist, hat man jetzt nicht notwendigerweise für den Mitreiter. Aber die Risiken können sich halt eher vielleicht halt zeigen. Wenn man einen jüngeren Reiter hat, dann ist es einfach aus meiner Sicht ganz besonders wichtig, dass die Abklärung auch da ist, ob der junge Reiter fähig ist, mit dem Pferd zu hantieren, weil er ist ja dann im Regelfall alleine, oder dass man eben festlegt, dass ein Erwachsener dabei sein muss. Also zum Beispiel ein 12-jähriges Mädchen ist ein Mitreiter, kann aber noch nicht so gut reiten. Das heißt, ich lege im Mitreitvertrag zum Beispiel fest, du darfst zweimal die Woche kommen, aber nur, wenn du eine Reitstunde nimmst und dein Reitlehrer dabei ist. Also das sind ja Dinge, die ich regeln kann. Wenn das Mädchen 14 ist und vielleicht besser reitet als ich selber, dann muss ich so eine Regelung nicht vorsehen. Dann ist mir wichtig, dass die Eltern wissen, dass das Kind kommt, dass es auch von den Eltern aus alleine kommen darf und dass das für die Eltern in Ordnung ist. Also da sollte schon viel Kommunikation im Vorfeld passieren, dass das gut ausgemacht ist.
Und das ist auch nicht wichtig, ob das Kind, wenn wir wieder bei der Haftung sind, einen Reiterpass, eine Reiternadel oder sonstigen Nachweis hat, dass es reiten kann?
Also wichtig ist das jetzt nicht unbedingt. Es ist natürlich ein Vorteil, dass ich halt als Eigentümer auch sagen kann, naja, hat eh die Nadel, mein Pferd ist ein Anfängerpferd, also es ist eh besser ausgebildet, als mein Pferd vielleicht braucht. Das ist natürlich für mich ein Vorteil, aber grundsätzlich ist es nicht unbedingt haftungserleichternd. Wichtig wäre aus meiner Sicht, und das empfehle ich immer bei Mitreiterschaften, dass die Passung von Pferd und Mitreiter auch von jemand angeschaut wird, der einfach sein Geschäft versteht. Da würde ich unbedingt empfehlen, dass das ein Reitlehrer machen soll. Der soll sich das anschauen, ob das passt, ob das Kind jetzt einen Reiterpass hat oder nicht. Ist ja auch nur ein Papier, eine Prüfung. Das ist eher ein Thema. Ich kann mich darauf verlassen, dass zumindest irgendeine Kenntnis schon da ist, wenn irgendeine Prüfung abgelegt wurde. Aber ob es wirklich zum konkreten Pferd dazu passt, das sagt mir der Reiterpass auch nicht. Also da wäre es wichtig, vielleicht gibt es ja meistens einen Trainer, der das Pferd gut kennt, und der soll sich einfach den Mitreiter mit Pferd anschauen und sagen, passt aus meiner Sicht, oder ist das Pferd zu stark oder ist der Reiter zu schwach.
Okay, wobei er wahrscheinlich auch keine Haftung dafür übernimmt im Falle eines Falles, oder?
Naja, wenn er Reitlehrer ist, grundsätzlich schon, dafür nehme ich mir ja nicht, dass ich einfach sage, du bist derjenige, der hier die Expertise hat, schau dir das an. Natürlich kann er nicht sagen, das Kind wird da nicht runterfallen, aber er wird sagen können, dieses Pferd ist zu stark oder dieses Pferd ist ein 20-jähriger Haflinger, der ist ruhig, das passt, das wird ja das werde ich schon verlangen können von einem Reitlehrer, hätte ich gesagt.
Wenn wir jetzt mal zu den Rechten und Pflichten von Pferdebesitzer und Mitreiterinnen kommen, wie konkret oder wie detailliert sollte denn das alles vertraglich festgelegt werden? Fangen wir mal mit der Zeit der Nutzung an. Sollte die Anzahl der Tage und vielleicht auch der Stunde pro Woche genau festgeschrieben werden, sowie auch die Reitdauer, ob man 1 oder 2 Stunden oder geht es dann doch zu weit?
Zu weit ist das aus meiner Sicht nicht. Es kommt halt auf die handelnden Personen an. Es gibt halt Leute, denen es vielleicht eher egal ist. Die freuen sich, dass das Pferd bewegt wird. Und ob da jetzt jemand 2 Stunden in der Natur unterwegs ist oder eine Dreiviertelstunde, eine Reitstunde nimmt, ist vielleicht jemandem egal. Andere haben da genauere Vorstellungen, vor allen Dingen abhängig von ihrer eigenen Nutzung. Und wenn es da genaue Vorstellungen gibt, dann sollte das auch festgelegt werden. Und dann ist halt eine Mitreitvereinbarung halt Gold wert, weil dann kann ich sagen, so hätte ich es gern und ich möchte, dass du 2-mal die Woche kommst, 1-mal Stunde nimmst, 1-mal ausreitest, 1-mal Springstunde nimmst oder 2-mal ausreitest oder eben in Ruhe ausreitest, nicht länger als 1 Stunde. Also dadurch, wenn man eben die genauen Vorstellungen hat, kann man halt durch den Mitreitvertrag das entsprechend festlegen. Ich empfehle das schon. Und ich habe auch auf meiner Website, in meinem Online-Job auch eine Mitreitvereinbarung, die man da erwerben kann. Und ich habe das auch drinnen zum Ausfüllen, damit diejenigen, die genaue Vorstellungen haben, genau das reinschreiben können.
Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle kurz sagen, wo man das im Internet findet, unter welcher Adresse?
Ja, also ich habe die Homepage www.pferde-rechtsanwalt.at und da gibt es Online-Service und da kann man sich das anschauen und runterladen. Da gibt es auch mehrere verschiedene Muster für andere Gelegenheiten auch und eben eine Mitreitvereinbarung. Mhm. Da sind dann die Punkte alle drinnen und wie gesagt, man kann sich selbst anpassen.
Ja, wenn wir mal bei der Nutzung bleiben, sollte man sie immer auf eine Person beschränken oder die reinschreiben Verbot der Weitergabe an Dritte oder ist das eh selbstverständlich?
Naja, grundsätzlich für den Juristen wäre es an sich selbstverständlich, dass es nur die Person des Mitreiters sein darf. Also das ist jetzt kein Recht, dass man einfach so weitergeben darf, ohne dass der andere Vertragspartner zustimmt. Ich würde es trotzdem erwähnen und würde sagen, das betrifft nur den Mitreiter. Das kann man auch mit einem Satz eben hineinschreiben. Und dass es eben gerade kein Weitergaberecht ist und dass man auch nicht will, dass da andere Leute damit hantieren oder das Pferd führen. Weil wenn ich als Eigentümer den Mitreiter einschule und sage, so hätte ich es gern, dann möchte ich auch nicht, dass irgendeine Person, die ich nicht kenne, das Pferd führt und sich dann verletzt oder mein Pferd verletzt oder irgendwelche komischen Sachen macht.
Mhm. Kann man eigentlich auch festlegen, dass man nicht Zimmer, Küche, Kabinett mit in den Stall nehmen darf, also sprich Oma, Opa, Kind und Kegel, sondern dass man da auch die Anzahl der Leute begrenzt, die dann zum Stall oder zum Haus mit dem Pferd kommen? Oder ist es eher ungewöhnlich, dass man das auch anschränkt?
Ich würde sagen, es ist nichts ungewöhnlich. Es gibt ja sowieso im Einstellbetrieb oftmals auch schriftlich eine Hofordnung oder eine Reitstallordnung, wo allenfalls auch drinnen steht, dass nicht so viele Personen kommen können. Das liest man jetzt eher selten, aber könnte ja auch sein. Das heißt, es ist ja auch der Eigentümer gut beraten, Regeln vorzusehen, wo er weiß, dass er auch dann der Einstellbetrieb kein Problem damit hat, wenn er weiterkommt. Weil wir sind ja am Privatbesitz des Einstellbetriebes. Es muss ja auch für den in Ordnung sein, dass da ein Mitreiter kommt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nicht, weil ich habe einen Einstellvertrag, der läuft ja auf mich und mein Pferd. Dann nehme ich halt vielleicht mal meinen Mann mit, aber dass ich da jetzt 15 andere Leute mitnehme, wir sind ja trotzdem auf Privatgrund. Also es sollte das sein, was angemessen ist.
Mhm. Das ist aber ein guter Hinweis, dass man eigentlich auf den Einstellvertrag schauen muss, was da eigentlich erlaubt ist und in jedem Fall auch mit dem Stallbesitzer sprechen sollte, bevor man eine Reitbeteiligung nimmt.
Genau.
Und wie ist es mit den Reitbahnordnungen, wenn wir schon bei Vorschriften sind oder auch dem Einstellvertrag? Die Verpflichtungen, gehen die automatisch an den Mitreiter über oder sollte man das auch im Mitreitvertrag festlegen, dass die eingehalten werden sollen oder müssen?
Also sinnvoll ist es, darauf hinzuweisen, weil der Mitreiter den Einstellvertrag nicht kennt und die Reitbahnordnung oder so nicht irgendwo aushängt, sondern nur beim Einstellvertrag dran ist, weiß es nicht. Also sollte man es ihm zur Kenntnis bringen und ihm auch sagen, dass es einhalten muss. Grundsätzlich ist es so, dass der Einsteller, also der Eigentümer des Pferdes, ja das Recht hat, im Reitstall zu sein. Mhm. Und der Mitreiter von ihm ein abgeleitetes Recht hat, dort zu sein. Das heißt, wenn ich als Einsteller die Erlaubnis habe, ich darf Mitreiter bringen, dann mache ich einen Mitreitvertrag und dieser Mitreitvertrag ist ja ein Ausfluss aus dem Einstellvertrag. Mhm. Das heißt, der Mitreiter ist ja verpflichtet, meine Regeln, die ich einzuhalten habe, auch einzuhalten. Ich muss ihm halt mitteilen. Mhm. Insofern, ja, es ist sinnvoll, das alles aufzunehmen und leitet sich das Recht des Mitreiters von meinem Recht als Eigentümer ab.
Okay, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, also zum Beispiel, man sollte alles regeln, was einem wichtig ist, wenn einem zum Beispiel auch Longen oder Bodenarbeit wichtig ist oder dass vielleicht der Mitreiter nicht ins Gelände geht, dann sollte man das wirklich auch festhalten.
Ja, unbedingt, weil sonst gibt es eh nur Streitigkeiten.
Und inwieweit muss man die Pflege des Pferdes und die Ausrüstung auch festlegen oder ist es eigentlich typisch, dass man sozusagen als Mitreiter auch das Pferd und die Ausrüstung pflegen muss oder sollte man das auch festlegen?
Bei der Pflege des Pferdes ist es wahrscheinlich eher noch als üblich anzusehen, dass der Mitreiter das Pferd halt vorher putzt, bevor er reitet. Das kann man natürlich auch schriftlich festhalten, wenn einem das wichtig ist. Und bei der Ausrüstung ist es sicher sinnvoll, dass man sich da was überlegt und dass man einfach sagt, dass der Mitreiter halt in regelmäßigen Abständen hier auch mitpflegt, beziehungsweise sowieso, wenn er draußen ausreiten war, das ist alles voller Gatsch, dass er das halt entsprechend hinterlässt. Aber auch so mit, wir fetten jetzt ein, dann setzt man sich halt gemeinsam hin für die Sattelpflege. Das würde ich auch vereinbaren und sagen, es ist einfach Teil der Mitreiterschaft, das gehört halt auch dazu.
Dann, was glaube ich oft ein Streitpunkt ist, sind Trainings, die der Mitreiter macht, also wo vielleicht dann der Reitlehrer eigentlich nicht dem Besitzer des Pferdes nicht gutiert oder wenn da nichts im Mitreitvertrag drinnen steht, kann man als Mitreiter Training machen, also kann man praktisch sich eine Reitlehrerin seines Vertrauens holen, wenn das auch der Stall erlaubt oder wie ist das eigentlich, was sollte man da festlegen?
Also da wäre ich jetzt grundsätzlich vorsichtig, das würde ich auch alles festlegen, denn wenn ich jetzt nur das Pferd miete als Mitreiter zum Reiten, würde das nicht notwendigerweise ein gewisses Training mit umfassen. Und da sind wir wieder ganz am Anfang, das sollte man eben festhalten, darf das Pferd eben trainiert werden und gibt es einen Reitlehrer, der vom Einsteller, also vom Eigentümer gewünscht wird, dass dieses Pferd nur mit diesem Trainer trainiert wird, darf ich springen trainieren oder was darf ich wirklich? Darf ich auch eben ins Gelände gehen? Darf ich auf ein Turnier auch gehen mit dem Pferd? Also das sind alles Dinge, die eigentlich geregelt gehören, weil sonst fragt man sich, gut, was ist die Miete eines Pferdes, umfasst, dass ich im Viereck bin? Mhm. Weil das ist wahrscheinlich das Allgemeine und alles, was darüber hinausgeht, sollte man halt vereinbaren, damit klar ist, was ist gewünscht und was darf ich auch.
Und umgekehrt, wenn es nicht im Mitreitvertrag drinsteht, sollte man als Mitreiter trotzdem die Punkte durchgehen, die einem wichtig sind, wenn man gerne ins Gelände geht und das vorher besprechen.
Unbedingt. Damit das auch in Ordnung ist, auch wegen der Routen, gibt es irgendwelche Routen, wo ich nicht hin darf. Da ist ja auch aus Eigentümersicht wichtig, dass man sagt, das Pferd ist das gewohnt oder die Route kennt es nicht, da ist vielleicht Schreckhaft oder es fürchtet sich vor einem Bach oder was auch immer. Da sind wir ja auch im Thema dann bei der Haftung des Eigentümers, der einfach auch aufklären muss, was für das Pferd passt und was das Pferd kennt und wo es Risikosituationen geben kann.
Dann sind wir vielleicht gleich bei der Haftung der Pferdebesitzer gegenüber dem Mitreiter oder auch umgekehrt. Haftet jetzt der Pferdebesitzer für Schäden, die dem Mitreiter durch sein Pferd im Umgang oder auch beim Reiten entstehen? Und umgekehrt, wenn haftet der Mitreiter, wenn er praktisch Schäden beim Pferd verursacht? Welche Versicherungen müssen eigentlich beide Seiten da abschließen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt nicht einfach nur hafte, weil ich jetzt mal da bin und irgendetwas tue, sondern wir müssen uns halt immer überlegen, ob es eine Haftungsgrundlage gibt und gerade diese diese drei Fragen, die Sie da ineinander verwoben haben, da kann man schon 2 Stunden drüber reden. Aber in Kürze, also wenn ich Pferdebesitzer bin, hafte ich nicht einfach so, nur weil der Mitreiter jetzt mit dem Pferd vom Putzplatz in die Box geht und ausrutscht. Also das ist nicht mein Thema als Pferdebesitzer, aber ich hafte sehr wohl dafür, wenn ich eben nicht aufkläre, so wie wir es vorher gerade gehabt haben, wenn ich weiß, dass das Pferd auf irgendeiner Route noch nicht war oder sich dort oder da schreckt oder irgendwelche Eigenheiten hat, dann muss ich darauf hinweisen und das gehört aus meiner Sicht in den Vertrag rein, weil dann habe ich es nachweislich gemacht und kann es auch beweisen. Da kann es eine Haftung geben. Wenn ich als Mitreiter mit dem Pferd unterwegs bin und es rutscht mir irgendwo aus, heißt das auch nicht, dass ich jetzt sofort hafte und die Tierarztkosten zahlen muss, weil es ist nicht mein Pferd. Ich komme aber schon zum Handkuss und muss haften, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die nicht in Ordnung sind. Sprich, die Route durfte ich zum Beispiel nicht gehen. Ich sehe sie trotzdem, das Pferd verletzt sich oder ich sehe das. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis mir das Pferd irgendwo ausrutscht, weil ich irgendwann einen Hügel runtergehe, wo es halt feucht ist. Dann kommt natürlich eine Sorgfaltswidrigkeit dazu, dann kann man über einen Anspruch des Eigentümers, was die Tierarztkosten betrifft, sprechen. Mhm. Und Versicherung, also es gibt ja die Tierhalterhaftpflichtversicherung fürs Pferd, dass wenn das Pferd eben jemand Dritten verletzt, wenn es halt auskommt, das ist halt dann auch sinnvoll, nicht nur wenn es dem Pferdebesitzer auskommt, sondern auch dem Mitreiter. Aber die Tierhalterhaftpflichtversicherung zahlt nicht, wenn dem Mitreiter etwas passiert, weil der Mitreiter ja ein Mieter ist. Mhm. Wenn jemand etwas mietet, dann ist die Haftpflichtversicherung dafür nicht vorgesehen.
Aha, das also ist auch spannend. Ja. Das
muss jemand Dritter sein, der verletzt wird. Mhm. Also das kann man schwer absichern. Es gibt dann halt noch eine Unfallversicherung, wo sich der Mitreiter selbst versichern kann. Dann kriegt er ein paar hundert Euro, wenn er sich ein Bein bricht. Mhm. Aber das hilft jetzt dem Pferdebesitzer nicht, falls bei ihm eine Haftung überbleibt. Und der Mitreiter selbst, wenn er Schaden anrichtet mit dem Pferd, kann sich meines Wissens auch nicht versichern, weil es dafür kein Produkt gibt.
Mhm. Das heißt, es ist aber sehr spannend, wenn ich jetzt eine Mitreiterin habe, sie geht ins Gelände, verursacht Flurschäden und ich bin nicht selber geritten, das heißt, dann tut meine Haftpflichtversicherung das nicht decken?
Also wenn ich einen Flurschaden, also wenn das Pferd einen Schaden jemand Drittem zufügt, also ja, wäre dann der Bauer, der den Flurschaden hat,
ja,
dann habe ich schon die Haftpflichtversicherung, weil ob ich als Eigentümer oder der Mitreiter jemand Drittem einen Schaden zufügt, das ist egal. Also es sollte auch geprüft werden, dass bei der Haftpflichtversicherung der Mitreiter dabei ist. Da ist ja der Dritte geschädigt, nämlich der Bauer. Mhm. Aber wenn der Mitreiter geschädigt wird, dann hilft mir die Haftpflichtversicherung fürs Pferd nicht.
Mhm. Aber dann bin ich eigentlich auch als Besitzer aus dem Schneider oder nicht, wenn das Pferd schuld ist.
Also wenn ich nichts dafür kann und als Besitzer kann ich halt im Regelfall nur dann was dafür, wenn irgendetwas auf meiner Seite dazukommt, wie ich es hätte verhindern können. Und das ist im Regelfall die Aufklärungspflicht. Und wenn ich nicht über nichts aufklären kann, sondern das einfach Pech ist, dann hafte ich auch nicht, wenn dem Mitreiter was passiert. Also im Regelfall, wenn das Pferd durchgeht, weil sich so am Hasen schrägt, ist das nicht mein Thema als Eigentümer. Wie soll ich das verhindern? Mhm. Der Mitreiter kommt ja und mietet das Pferd, damit er reiten kann. Und das ist das Risiko des Sportes, das er selber trägt.
Mhm. Wenn wir noch bei den Kosten sind, was ist eigentlich, wenn jetzt der Mitreiter das Zaumzeug ruiniert oder andere Dinge ruiniert, die im Stall vielleicht auch ein bisschen teurer sind? Kann ich da auch mich auf die Haftpflicht berufen oder muss das dann der Mitreiter bezahlen, wenn er Dinge ruiniert? Oder?
Also wenn eigene Sachen kaputt werden, ist das auch nicht wieder Thema der Haftpflichtversicherung. Stimmt, das kann man nicht absichern. Wenn es der Mitreiter kaputt macht, dann ist es halt immer die Frage, was ist passiert. Ja, wenn das Pferd jetzt auf den Zügel draufsteigt und ich hätte es nicht verhindern können, dann habe ich wieder kein Verschulden, dann gibt es auch keinen Anspruch gegen den Mitreiter. Wenn, mhm, wenn der Sattel gut oder irgendetwas schon verschlissen ist und dann passiert halt irgendwas oder ein Loch reißt halt irgendwie aus oder so, dann wird es der Mitreiter auch nicht zahlen müssen. Wenn er sorglos ist und wenn er irgendetwas, ich weiß nicht, irgendwo liegen lässt und dann fährt der Traktor drüber und dann ist kaputt, dann ist das wieder was anderes.
Okay.
Also man muss sich tatsächlich im Detail immer genau anschauen, was ist eigentlich passiert und kann jemand schuld dran sein?
Mhm.
Das ist eine Haftung eben auch entsteht.
Die Schuldensfrage ist da wesentlich.
Ist im Regelfall wesentlich, genau.
Mhm. Wenn ich einen Vertrag habe, der beginnt ja normalerweise mit der Unterschrift und dem Datum, oder? Ist es wichtig, extra nochmal ein Datum in den Mietreitvertrag zu setzen und den auch zu befristen, oder ist das nicht notwendig? Mhm.
Also ein Datum wäre aus meiner Sicht sinnvoll, wann man es abschließt, damit man vor allen Dingen auch als Eigentümer, wenn man Aufklärungen drinnen hat über Eigenheiten des Pferdes, sagen kann, wir haben es im September abgeschlossen und ich habe aufgeklärt drüber. Das wäre aus meiner Sicht, aus juristischer Sicht wichtig, befristen muss ich ihn nicht. Im Regelfall sind Mietreiterschaften mit einer Kündigungsfrist zu kündigen. Meistens ist es so, wenn es nicht passt, dass man sich da eh einvernehmlich sagt, okay, das passt jetzt nicht mehr, lassen wir es sein. Aber man kann im Mietreitervertrag eben eine Frist vorsehen, wann er ausläuft. Mhm. Aber jetzt quasi als Kündigungsfrist gesehen, wie bei einem Dienstvertrag oder einem Mietvertrag, man kann natürlich auch sagen, ich brauche dich 3 Monate nicht und im Februar bräuchte ich nicht mehr, dann kann man natürlich das ganze Vertragsverhältnis auslaufen lassen und komplett befristen. Alles kann man machen. Es ist ein normaler Vertrag, eine Vereinbarung, wo eigentlich nicht jetzt irgendwas dagegen steht, das auch entsprechend alles zu regeln, wenn man das möchte und das praktikabel ist.
Mhm. Gibt es eigentlich Auflösungszeiten, die üblich sind oder Usus sind, wenn die nicht vereinbart sind?
Also man wird doch hier wieder, ja, als Jurist sagt man wieder angemessen, das kann man jetzt wieder trefflich streiten. Ich bin der Meinung, angemessen ist im Regelfall eben eine Monatsfrist. Das kann jeder irgendwo anders sehen, aber als Eigentümer denke ich mir, wenn ich jetzt kündige und es ist dann in einem Monat vorbei, ist es eigentlich in Ordnung. Für einen Mietreiter wohl auch, dass er sich ein neues Pferd sucht und woanders mitreitet.
Apropos angemessen, gibt es eigentlich da auch juristisch Vorschriften, wie viel eine Mitreitschaft kosten darf oder ist das freie Marktwirtschaft?
Nein, gar nicht. Das ist freie Marktwirtschaft. Man hat da eigentlich nur die Sittenwidrigkeitsgrenze, dass man überlegt, ob es halt wirklich wahnsinnig überhöht ist. Aber ansonsten kann man das alles frei festlegen.
Mhm. Auch wenn jetzt nicht das explizit geregelt ist, wie ist es, wenn jetzt der Mitreiter krank wird oder auch das Pferd nicht benutzbar ist? Mhm. Muss dann die Gebühr weiter bezahlt werden?
Also wenn das Pferd nicht geritten werden kann, dann ist es grundsätzlich so, dass der Eigentümer nicht in der Lage ist, seine Pflichten aufrechtzuerhalten. Das heißt, es muss der Mitreiter nicht zahlen. Mhm. Auch wenn das Pferd verstirbt zum Beispiel, ist die Grundlage des Vertrages, fällt der Mitreitervertrag einfach weg, weil das, worüber wir uns was ausgemacht haben, ist einfach nicht mehr da. Mhm. Dann muss der Mitreiter nicht zahlen. Im Gegensatz dazu steht das Pferd zur Verfügung und der Mitreiter will jetzt zum Beispiel einfach nicht reiten oder es liegt halt auch in seiner Sphäre, dass er krank wird. Dann muss er schon weiterzahlen, weil es ist in seiner Sphäre, dann muss er die Leistung erbringen, weil das Pferd wird zur Verfügung gestellt und die Leistung wird auch erbracht.
Mhm. Das gilt wahrscheinlich auch, wenn er im Urlaub ist.
Genau, richtig.
Mhm. Ja. Hat er eigentlich, wenn nichts vorvereinbart ist, hat er eigentlich die Pflicht mitzureiten oder muss das auch im Vertrag festgehalten werden?
Also grundsätzlich ist eine Miete eine Möglichkeit, das Pferd zu mieten. Eine Pflicht muss damit nicht notwendigerweise verbunden sein. Deswegen würde ich das auch wirklich festhalten, dass er nicht nur berechtigt ist, sondern eben auch verpflichtet, dass er sich ums Pferd kümmert, wenn ich das eben möchte, dass er auch 2-mal die Woche kommt und jemand da ist und nachschaut und das Tier bewegt. Dann würde ich es auf jeden Fall hineinschreiben.
Okay. Und sollte man eigentlich auch Zahlungsfristen für die Mitreitgebühr festlegen oder ist das dann schon zu viel?
Also würde ich schon machen. Also ich weiß nicht, ich sehe das so, dass es sich halt bewährt, wenn man sagt, am 15. wird gezahlt, weil dann ist es in der Mitte des Monats, dann ist es nicht im Vorhinein und nicht im Nachhinein, sondern schön in der Mitte und für dieses Monat wird gezahlt, aber das kann man handhaben, wie man möchte. Und ich würde einfach einen Dauerauftrag verlangen, aber das ist freie Vereinbarung und macht jeder, wie er mag.
Und wie ist eigentlich die Rechtslage, wenn jetzt gegen den Mitreitvertrag verstoßen wird? Das hängt wahrscheinlich wieder ab, was der Verstoß ist, aber gibt es da, ich weiß nicht, was für Folgen hat das eigentlich?
Das kommt, so wie Sie sagen, darauf an, was jetzt was jetzt das Problem ist. Also wenn man nicht zahlt, dann ist die Folge, dass man eben in Verzug gerät, dann muss man Verzugszinsen zahlen. Mhm. Wenn man nicht kommt und man sollte kommen, weil man eine Pflicht zum Kommen vereinbart hat und der Eigentümer muss jemand anderen hinschicken, der sich um das Pferd kümmert, zum Beispiel einen Reitlehrer, könnte der Mitreiter tatsächlich im schlimmsten Fall schadenersatzpflichtig werden und den Reitlehrer zahlen müssen, weil er seiner eigenen Pflicht zu kommen nicht nachkommt. Da tue ich mir aber schwer, wenn der Mitreiter zahlen muss und ich verpflichte ihn zu kommen und sage, jetzt hast du bezahlt und kommen bist auch nicht, jetzt zahlst du auch noch den Reitlehrer. Also es wird wahrscheinlich schwer durchsetzbar sein. Ja. Aber sonst ist ja ein Verstoß gegen den Mitreitvertrag eben auch, ich gehe eine andere Route und das Pferd verletzt sich, wäre ich schadenersatzpflichtig. Also es wird sich wahrscheinlich bei einem Mitreitvertragsverstoß sowieso relativ rasch auch einen Schadenersatzanspruch ergeben.
Verstehe, das ist dann was Gröberes. Vergiftet man sich eigentlich von Anfang an, jetzt mal aus der Praxis gesprochen, das Klima, wenn man zu juristisch wird, wenn man zum Beispiel die Rechtswahlsklausel oder Gerichtsstandvereinbarung oder salvatorische Klausel oder das Verbot von mündlichen Nebenabreden, wenn man das alles hineinpackt, was sind da Ihre Erfahrungen oder Ihre Ratschläge?
Also bei Mitreitvereinbarungen ist das im Regelfall alles nicht so richtig notwendig und im Pferdebereich so wirklich juristisch zu sein bei solchen Dingen, also bin ich selbst auch nicht und empfehle ich auch nicht. Es kommt halt auf den Einzelfall darauf an, ob ich irgendwas davon brauche. Aber Rechtswahlklausel bei einer Mitreiterschaft, wenn ich mir jetzt irgendwo am Land was ausmache, dass ich zum Nachbarn reiten gehe, brauche ich halt weder Rechtswahlklausel noch eine Gerichtsstandsvereinbarung. Das ist nicht notwendig und also Verbot von mündlichen Nebenabreden kann man sich überlegen, nur das ja, hat dort auch relativ wenig Platz und es bringt eh nicht viel, weil man immer mündlich daneben sich was ausmachen kann. Also insofern werden diese ganz juristischen Klauseln in einer Mitreitsvereinbarung weder zu finden sein noch wirklich benötigt werden.
Also wie gesagt, man kann auf Ihrer Webpage ein Muster sich mal anschauen, was wie gesagt nur ein Muster ist und eben eine persönliche Vereinbarung zwischen Mitreiter und Besitzer des Pferdes ist. Haben Sie ja nicht das Gefühl, dass ein Mitreitvertrag oft ein Streitpunkt ist oder wird es eigentlich nicht wirklich dann vor Gericht ausgefecht?
Nein, also das ist etwas, wo ich sage, das wird jetzt nicht vor Gericht ausgefochten. Fragen dazu gibt es schon, also auch vermehrt von Eigentümern, die sich einfach eigentlich diese Fragen stellen, die Sie auch jetzt angesprochen haben, mit Haftungsthemen, was einen da erwarten kann oder wie man sich absichert. Und die Mitreitvereinbarung ist doch eine Vereinbarung, die begehrt ist, auch bei mir mit meinem Online-Muster guten Anklang findet. Aber dass man deswegen jetzt vor Gericht streitet, ist wohl dann der Fall. Und da gibt es dann auch recht wirklich mühsame Rechtsfragen oder halt das Thema ist dann mühsam, wenn halt wirklich jemandem was passiert. Also wenn der Mitreiter wirklich etwas Schwerwiegendes körperlich zustößt oder auch das Pferd verstirbt, dann wird es natürlich juristisch. Aber alles davor ist jetzt nicht etwas, was beim Juristen oder beim Gericht
landet. Also Sie würden vor allen Dingen bei einer Mitreitbeteiligung einen Vertrag empfehlen, weil wahrscheinlich auch oft kennen sich die Leute jetzt auch nicht so ganz gut und dass man einfach absteckt, was die Erwartungen sind und was die Rechte und Pflichten sind, dass man das halt mal festhält und sich dann auch Gedanken vielleicht darüber macht und Klarheit schafft damit.
Genau so ist es, unbedingt. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, Frau Dr. Ohlinger, herzlichen Dank, dass Sie uns wieder weitergeholfen haben und bis zur nächsten Rechtsfrage.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Thank you.